meinerseits möchte mich herzlich bedanken für diese Woche, die ich bei euch sein durfte. Das ist ein Vorrecht. Und ich habe mich sehr gefreut und vielen Dank für alle Gemeinschaft, für alle Segnungen, für alle Gebete. Ich werde morgen wieder in die Heimat reisen, in die Schweiz. Ich habe dann einige Dienste, die ich auch euch gerne als Gebetsanliegen weitersagen darf. Ich bin dankbar für alle Gebete. Wir haben einerseits einige Bücher, die fertigzustellen sind, schriftliche Dinge, wo wir Bücher herausgeben wollen. Ein Buch über Erwählung ist gerade jetzt am Fertigwerden. Und es gibt dann eine Jugendfreizeit zur Karnevalszeit in Hönningen über den Johannesbrief. Und dann gibt es eine Reise in den Osten nach Rumänien, wo ich dann 10 Tage unterwegs bin, Ende des Monats und Anfang des nächsten Monats. Und bin dankbar, wenn ihr dafür betet, auch für unsere Familie. Vielen Dank für diese Gemeinschaft, die ich haben darf. Wir wollen heute Morgen noch einmal 2. Petrusbrief, Kapitel 3, aufschlagen. Wir haben ja jetzt in dieser Woche uns schon einigermaßen gründlich mit diesem Brief befassen dürfen. Und wir haben ja gesehen, das Zentrum des Briefes war das Kapitel 2. Und Kapitel 2 wurde umrahmt von diesem Aufforderung, wach zu werden und ganz wach zu sein. In Kapitel 1, Vers 12 war die Rede, Vers 13, ich halte es für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen. Und in Kapitel 3, Vers 1 hatten wir gelesen, mit diesen beiden Briefen rufe ich euer lauteres Denken durch Erinnern ganz wach. In der Mitte diese Warnung vor den falschen Lehren, vor den Strömungen, die die Gemeinde Jesu bedrohen und umrahmt von den Aufforderungen, ganz wach zu werden. Und noch einmal umrahmt, außerhalb dieser beiden Aufforderungen hatten wir die Aufforderung, fleißig zu sein. In Kapitel 1, Vers 5, ich erinnere daran, gerade deshalb bringet allen Fleiß auf. Ja, und dann in Kapitel 1, Vers 10, darum befleißigt euch, festzumachen, euer Gerufensein und eure Erwählung. Und auch jetzt am Ende des Briefes haben wir wieder diesen Aufruf, fleißig zu sein, in Kapitel 3, Vers 14, deshalb, Geliebte, befleißigt euch, fleckenlos und ungetadelt von ihm gefunden zu werden, in Frieden. Also, wir wollen jetzt heute diesen letzten Abschnitt uns gemeinsam betrachten, Kapitel 3, Vers 11 bis 18, angesichts des zukünftigen Eingreifens Gottes, gilt es, sich entsprechend zu verhalten, im Blick auf die Ankunft des Tages Gottes und der neuen Schöpfung. Wir hatten gestern diesen ersten Teil des dritten Kapitels betrachtet. Es ging um die Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus hat verheißen, er wird wiederkommen. Und zwischen der Verheißung, die er gegeben hat, und bis heute ist jetzt eine beträchtliche Zeit vergangen. Und auch damals schon, in der damaligen Zeit, als Petrus lebte, waren auch schon mindestens 30 Jahre vergangen, als dieser Brief geschrieben wurde, mindestens 30 Jahre, nachdem der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren war und nachdem der Herr gesagt hatte, er wird wiederkommen. Und er kam nicht, 30 Jahre lang nicht. Mittlerweile sind fast 2000 Jahre vergangen und er kam nicht, immer noch nicht. Und diese verstrichene Zeit, die kann für Christen schon ein Problem werden. Warum lässt der Herr so lange Zeit verstreichen, bis er wiederkommt? Petrus hat uns vergewissert, die verstrichene Zeit ist nicht ein Zeichen davon, dass Gott vergessen hätte oder dass Gott untreu gewesen wäre seinem Wort gegenüber. Haben wir gestern gelesen. Und die verstrichene Zeit ist kein Zeichen davon, dass Gott einfach verzögert hat, zu spät kommt, sondern es ist ein Zeichen seiner Liebe in Geduld. Er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie Raum haben zur Umkehr, zur Buße. Das war das, was wir gestern betrachtet hatten. Der Zeitpunkt des Tages des Herrn ist uns nicht gesagt, aber er wird plötzlich da sein. Der Tag des Herrn beginnt, wenn der Herr Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist der Tag des Herrn. Und er wird aber dann beginnen und er wird lange dauern, dieser Tag des Herrn. Und weil das so sein wird, daher sollen die Christen also daraufhin warten, im Blick auf diesen Tag sich entsprechend verhalten. Und wir haben in diesen Versen, hier Verse 11 bis 13, den ersten Abschnitt, im Blick auf das Vergehen der Schöpfung sollen wir eine heilige Lebensführung und rechte Gottesfurcht an den Tag legen. Wir lesen Verse 11 bis 13. Da also dieses alles aufgelöst werden wird, welcher Art solltet ihr sein in heiliger Lebensführung und rechter Ehrfurcht, erwartend und ereilend die Ankunft des Tages Gottes, mit dem die Himmel brennend aufgelöst werden und die Elemente verbrennen und schmelzen. Wir erwarten aber, gemäß seiner Verheißung, ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, solche, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also im Blick auf das Vergehen der Schöpfung sollen wir eine heilige Lebensführung und eine rechte Gottesfurcht an den Tag legen. Die Apostel hatten schon gesprochen von der Wiederkunft des Der Apostel Petrus hatte schon gesprochen von der Wiederkunft und von der Vergänglichkeit aller Dinge. Und jetzt legt er nahe, dass wir uns entsprechend, sein sollen. Ja, es lohnt sich nicht, dass wir für Vergängliches leben. Es lohnt sich nicht. Wir Menschen wurden für die Ewigkeit geschaffen und für die Ewigkeit wollen wir leben. Das weiß jeder Mensch im tiefsten Innersten, weiß er, dass er für die Ewigkeit geschaffen wurde. Auch der unerlöste Mensch, auch der nicht bekehrte Mensch weiß, dass er für die Ewigkeit geschaffen wurde. Jeder Mensch hat die Ewigkeit in Keim, so ins Herz gelegt. Jeder Mensch möchte gern für ewig existieren. Das, im Bewusstsein jedes Menschen ist das, als ob er ewig leben würde. Manche meinen, sie werden ewig auf dieser Erde leben, ohne zu sterben. Und sie schieben einfach den Gedanken an den Tod hinaus. Aber der Mensch muss sterben. Aber es gibt eine Ewigkeit. Und der Mensch und alles andere zahlt sich nicht aus. Es zahlt sich nicht aus, das Leben für die Lust dieser Welt gelebt zu haben. Gott möchte uns haben für die Ewigkeit. Er möchte unsere Gemeinschaft haben. Er möchte unsere Liebe haben. Nicht in erster Linie unseren Dienst und unsere Leistung. Er ist kein Leistungsgott. Er ist ein Liebesgott, er ist ein Beziehungsgott, er möchte Beziehung haben. Das ist viel, viel wichtiger als Leistung. Und jetzt sagt uns der Text, wie wir sein sollten und warum. Also, was soll uns motivieren? Vers 11, da also dieses alles aufgelöst werden wird. Also das Wissen um die Tatsache, dass alles vergeht, dass alles vergehen wird, das soll uns motivieren, für die andere Welt zu leben. Welcher Art Leute solltet ihr sein im Blick auf diesen Tag? Welcher Art soll man jetzt sein? Als Gott den Menschen erschuf, erschuf er ihn in seinem Bilde. Und dieses Bild Gottes wurde verstümmelt, wurde durch die Sünde stark in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt beginnt Gott in der Wiedergeburt was Neues. Wenn jetzt Menschen zum Glauben kommen in Jesus Christus war das wirklich vollkommene Ebenbild Gottes und er hat sich selbst in den Tod gegeben, damit wir wieder das Ebenbild Gottes haben können, dass wir wieder so werden, wie Gott uns gedacht hat. Jetzt beginnt also Gott aufs Neue und möchte in uns das Bild Gottes gestalten, dass wir wieder so werden, wie er möchte und wie er ist im Charakter. Wir sollen dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden, heißt es in Römer 8, Vers 29. Und er sagt, welcher Art solltet ihr sein? Welche Art sollen wir annehmen im Blick auf diese Vergänglichkeit der Welt? Wir sollen werden, wir sollen Nachahmer Gottes werden, heißt es immer wieder in der Bibel. Und hier sagt er, welcher Art solltet ihr sein? Das griechische Wort hier übrigens heißt eigentlich, welcher Art und Abkunft oder Herkunft solltet ihr sein? Also, was solltet ihr für Leute sein, von welcher Abstammung her sozusagen solltet ihr sein? Welche Art Menschen solltet ihr sein? Wo kommen wir her? Ja, das, wo wir herkommen, das entscheidet, was wir sind, oder? Ja, wenn jemand aus Österreich kommt, dann ist er ein Österreicher, sagt man, oder? Und wo wir herkommen, das entscheidet, was wir sind. Und hier sind wir aber in der Bibel. Wo kommen wir her? Paulus sagt das auch öfters. Wandelt als geliebte Kinder. Er sagt, wo kommt ihr her? Ihr kommt von Gott her. Ihr seid geliebte Kinder. Ja, da kommt ihr her. Das ist eure Herkunft, eure Abstammung. Deshalb benehmt euch entsprechend, oder? Wir sagen zu unseren Kindern, ja, du kommst von unserer Familie. Du stammst von unserer ab und jetzt benimm dich als ein solcher, ja. Also wenn die Familie, was weiß ich, Familie Bauer heißt, dann heißt es, benimm dich so, wie einer von den Bauers, oder? Oder von den Meyers und den Müllers. Ja. Wo kommen wir her? Und jetzt sagt Gott, wo kommst du her? Du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Herkunft, deine Art. So lebe so. In Epheser 5 heißt es, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, Kinder Gottes. Die sollen den Vater nachahmen. Mach meinem Namen Ehre, sagt der Vater zu dem Sohn. Oder? Epheser 5 heißt es, Unzucht und Unreinigkeit und Habsucht werde bei euch nicht genannt, so wie es sich für Heilige geziemt. Ihr seid Heilige, wo kommt ihr her? Von dem Heiligen, dann bitteschön, dann soll das entsprechend euer Benehmen auch sein, wie es sich für Heilige geziemt. Oder in Kapitel Epheser 5, Vers 8 sagt er, ihr wart früher finster. Lebensführung, heilig heißt ja rein und abgesondert. Heilig heißt, man nimmt etwas aus dem normalen Leben und tut es auf die Seite für was Besonderes. Das heißt heiligen. Also ihr habt wahrscheinlich zu Hause heiliges Geschirr, oder? Heilige Teller und heiliges Besteck und so weiter. Das ist für die Festtage oder für bestimmte Gäste, dann tun wir das Geschirr, das wir auf die Seite gestellt haben, das nehmen wir jetzt auf den Tisch. Ja? Das ist heilig. Und so sagt der Herr, ihr seid jetzt heilig und eure Lebensführung ist heilig. Ihr seid jetzt heilig, ihr seid für Gott zugeordnet. Und ihr seid jetzt nicht mehr Menschen dieser Welt, die der Welt zugeordnet sind und der Sünde zugeordnet sind. Ihr seid jetzt Gott zugeordnet. Und dann benimmt man sich dann entsprechend. Da ist dann die Lebensführung auch entsprechend Gott zugeordnet und abgesondert von der Sünde. Ganz für Gott da sein, heißt das. Eine heilige Lebensführung. Euer Herz soll losgelöst sein von Weltliebe. Und wir dürfen uns fragen, ja, was sieht die Welt? Was sehen die anderen an mir? Sehen sie an mir einen Menschen, wo sie merken, der lebt eigentlich nicht für unsere Welt, der lebt für die andere Welt? In heilige Lebensführung. Und das zweite, in rechter Ehrfurcht. Hier haben wir dieses Wort, wir haben das öfters bei Petrus schon vorgefunden, das Wort, das bei uns mit Gottseligkeit übersetzt ist, oder? In der Schlachter und Elberfelder und Luther Übersetzung. Gottseligkeit. Aber Gottseligkeit im Griechischen heißt es Eusebeia. Und Eu heißt gut und Sebeia heißt die Ehrfurcht. Eine gute Ehrfurcht, eine göttliche Furcht, eine richtige, ein Leben in richtiger Frömmigkeit und Ehrfurcht und Gottes Verehrung. Das ist gemeint. In rechter Ehrfurcht, also so dass sichtbar wird, dass mein Leben unterstreicht, dass der Herr Jesus Christus bald wiederkommen wird und für ihn verehrend lebe ich. Und dann heißt weiter, als solche, die erwarten und ereilen die Ankunft des Tages Gottes. Das ist das dritte. Wir sollen also unsere Art soll so sein, als Menschen, die erwarten und ereilen Die Ankunft des Tages Gottes. Vielleicht steht in Ihrer Übersetzung beschleunigen. Das ist auch richtig. Als solche, die erwarten und beschleunigen die Ankunft des Tages Gottes. Ja, wie erwarten wir und wie ereilen wir den Tag Gottes? Wie beschleunigen wir den Tag Gottes? Wir haben hier wieder diesen Gedanken, dass des Fleißes, oder? Fleiß. Wir sind fleißig. Wir leben auf diesen Tag hin. Das hat nichts zu tun mit Werksgerechtigkeit übrigens. Wir hatten das schon an einem dieser Abende. Das hat nichts zu tun mit Abplagen und Abmühen. Nein, nein. Gott ist nicht ein Leistungsgott. Und ich habe das schon, wir haben das mehrmals schon gesehen im Petrusbrief. Aber im Blick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus ist schon ein Fleiß gefragt. Wir legen uns nicht auf die faule Haut. Ja, Hauptsache, ich bin jetzt Christ geworden und jetzt lege ich mich schlafen. Nein. Das Wort übrigens hier heißt im Griechischen hasten, eilig hinlaufen, hinzueilen, erstreben oder auch ereilen und beschleunigen. Und das, die letzten zwei Wörter im Besonderen sind hier, das ist die Bedeutung hier. Die Christen sollen auf die Ankunft des Herrn Jesus hinzueilen und als ob sie den Tag des Herrn beschleunigen könnten, oder? Das ist so gedacht. Wenn du auf ein Ziel zugehst, ja, wenn du schneller gehst, bist du schneller dort, oder? Wenn du eilst, bist du schneller dort, ja? Und das Ziel ist der Tag des Herrn. Und jetzt sagt er, wenn das der Tag des Herrn ist, der da vor uns liegt, dann gehen wir jetzt umso schneller drauf zu, dann kommt er schneller. Dann sind wir schneller am Ziel, sozusagen, ja? Natürlich. Objektiv gesehen können wir das nicht beschleunigen, aber subjektiv gesehen schon. Wir tun unseren Auftrag etwas emsiger als vorher. Wir sind uns bewusst, oh, jetzt geht's nach Hause. Ja? Ein Bruder hat mal erzählt, er war Bauer, also Landwirt, und er hat mit den Pferden gepflügt. Ja? Und wenn er so am Abend noch gepflügt hat, so diese Runde da gefahren ist, und wenn dann die Pferde gedacht haben, so, jetzt geht's nach Hause, so, also wenn er ganz ferne beim Feld war, und dann hat er die Wende, die letzte Kehre gemacht, oder vielleicht fast die letzte Kehre, und dann ist er in Richtung Stall gegangen, aber immer noch hinter dem Pflug, ja, dann sind die Pferde schneller gegangen, ja, weil sie gedacht haben, so, jetzt geht's nach Hause, jetzt geht's in den Stall und jetzt sind wir gleich fertig. Sind sie schneller gegangen, ja. Aber dann hat er noch einmal eine Kehre gemacht und dann sind die Pferde wieder enttäuscht gewesen. Aber dann war noch einmal die Kehre und jetzt wieder Richtung Stall und jetzt geht's aber wirklich nach Hause, oder? Und das heißt, emsiger sind sie gewesen, schneller sind sie gewesen auf das Ziel hin. Und in dem Sinne tun wir also unseren Auftrag jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen emsiger. Wir liegen nicht da auf der faulen Haut und denken, ja, wir sind ja sowieso gerettet und wir warten jetzt einfach noch, bis die Herrlichkeit kommt. Ja. Nein, wir sehen, dass der Herr bald kommen wird und wir sind in der Nachfolge emsig für den Herrn unterwegs. Und wir beten auch ja dafür, oder? Wir beten, Herr, komme bald. Wir flehen, dass es nicht mehr so lange geht, sondern dass wir bald zu Hause sein dürfen bei dem Herrn. Und die Gemeinde Jesu bringt also gleichsam den Tag näher, indem sie ihn herbeisehnt und herbeifleht. Wir freuen uns drauf. Wir erdulden die Leiden williger. Es dauert ja nicht mehr lange. Da kann ich jetzt noch ein bisschen was aushalten, oder? Das ist ja so, wenn man leiden muss, dann ist das sehr schwierig, wenn man nicht weiß, wie lange man leiden muss. Aber wenn man weiß, dieses Leiden ist jetzt nur noch ein bisschen, ja, nur noch ein paar Stunden oder ein paar Tage, dann macht es nichts aus. Das ist bei den Kindern auch so. Wenn man sagt, jetzt hast du dich mit der Brennnessel gebrannt und jetzt tut das weh. Sag ich, weißt du was, du jetzt nicht kratzen, dann dauert der Schmerz länger. Du jetzt nicht kratzen, sondern warte einfach, das dauert 5 Minuten. Das tut jetzt 5 Minuten furchtbar jucken und beißen, aber du musst gar nichts machen. Aber nach 5 Minuten ist es vorbei. Da habe ich meinen Sohn gesagt. Und da hat er die Zähne zusammengebissen und hat nicht gekratzt, oder? Weil er gewusst hat, 5 Minuten, dann ist es vorbei. Ja, und dann hat er schon fast vergessen. War dann plötzlich irgendwie vorbei. Ja? Und das hilft. Und ich weiß, es dauert nicht mehr lange. Wir stehen mutiger für den Herrn ein und wir nehmen auch mal ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf, weil wir wissen, es dauert nicht mehr lange, dann wird der Herr kommen. Und wir helfen anderen Menschen zum Glauben zu kommen. Wir beten um Beschleunigung und wir leben emsig und ereilen den Tag Gottes. Vers 12 in der Mitte. Was bringt nun dieser Tag mit sich? Was bringt der Tag mit sich? Also ich hatte vorher den Punkt, welcher Art soll man sein? Und jetzt den Punkt, was bringt nun dieser Tag mit sich? Nun, er bringt ein Ende mit sich und einen Anfang. Vers 12, die Ankunft des Tages Gottes, mit dem die Himmel brennend aufgelöst werden und die Elemente verbrennen und schmelzen. Mit dem Tag Gottes, also mit dem Kommen dieses Tages, werden die Himmel brennend aufgelöst werden und die Elemente verbrennen und schmelzen. Davon hat er schon vorher gesprochen. Gestern Abend haben wir es gelesen. Der Tag Gottes ist das Ziel der Schöpfung. Der Tag Gottes ist der ewige Tag, der beginnt mit der Wiederkunft des Herrn Jesus, der beginnt mit der Intervention Gottes in diese Welt. Und mit diesem Zeitpunkt beginnt dann ein ewiger Tag. In Sacharja heißt es einmal, da wird keine Nacht sein. Es wird ein Tag sein ohne Nacht. Sacharja 14 steht das. Und am Abend ist es Licht, ist es hell. Es bleibt hell. Ein Tag ohne Nacht, ein ewiger Tag. Das ist das Ziel der Schöpfung. Und mit diesem Tag werden dann auch Himmel und Erde vergehen. Nicht gleich, nicht im Moment der Wiederkunft Jesu Christi vergehen Himmel und Erde, sondern etwas später. Ja, zuerst richtet er auf dieser Erde sein Reich auf, steht in Offenbarung. Und das müssen wir akzeptieren. Dort steht, dass er 1000 Jahre regieren wird. Auf dieser Erde wird beweisen, dass es möglich ist, auch diese Erde, die in Mitleidenschaft gezogen ist von dem Sündenfall, trotzdem zu regieren und in Frieden und Sicherheit zu regieren. Aber nachher, nach den 1000 Jahren, wird ein neuer Himmel und eine neue Erde entkommen. Mit dem ewigen Tag Gottes wird also auch schlussendlich Himmel und Erde aufgelöst und es gibt einen neuen Anfang. Also ein Ende bringt dieser Tag und einen neuen Anfang bringt dieser Tag. Kapitel 3, Vers 13. Wir erwarten aber gemäß seiner Verheißung ganz neue Himmel und eine ganz neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Bei Ihnen steht vielleicht das Wort ganz nicht in der Bibel, aber das Wort im Griechischen, kainos, heißt ganz neu. Es gibt zwei Wörter für neu im Griechischen, neos und kainos. Und neos heißt frisch und kainos heißt ganz neu. Ganz neu, alles neu. Das heißt, es geht wirklich um eine neue Schöpfung, ein ganz neuer Himmel und eine ganz neue Erde. Eigentlich ist das Wort Himmel steht in der Mehrzahl, weil der Himmel ist so groß, dass man dann die Mehrzahl verwendet. Im Hebräischen steht das Wort Himmel immer in der Mehrzahl, weil der Himmel sich so, weil es so viele Sterne gibt, so viele Galaxien, und da verwendet die Bibel einfach ein Mehrzahlwort. Die Himmel. Die Himmel aller Himmel können dich nicht fassen, oder? Und auch die neue Welt wird ganz groß sein. Große Galaxien wahrscheinlich, große Planeten, ich weiß es nicht, wie das aussehen wird, das weiß niemand. Aber es spricht hier von neuen Himmeln und neuer Erde. Also ein neuer Planet Erde, so wie wir heute einen Planeten Erde haben, irgendwie anders und doch irgendwie ähnlich. Wie, wissen wir nicht, das hat er nicht gesagt. Aber es wird eine Entsprechung geben zwischen der alten Welt und der neuen Welt. Und neue Himmel, also ein neues Firmament mit all dem Drum und Dran. Wie das aussieht, weiß niemand. Aber es wird irgendwie eine Entsprechung geben zwischen alt und neu, sodass wir sagen, das ist irgendwie ähnlich. Es ist der gleiche Schöpfer, der das gemacht hat. Aber der Fluch der Sünde ist weg. Und der Fluch der Vergänglichkeit ist weg. Ganz neu. Jesaja 65 spricht davon, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jesaja 65, Vers 17. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern, und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Sondern freut euch und frohlockt euch auf ewig über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich verwandle Jerusalem in Frohlocken und sein Volk in Freude. Ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr darin gehört werden. Und dann beschreibt Jesaja einen neuen Zustand. Er weiß selber nicht genau, wovon er schreibt. Er schreibt einfach von einem neuen Zustand. Und die Bibelausleger tun sich sehr schwer. Wann schreibt eigentlich der Jesaja von dem tausendjährigen Reich? Und wann schreibt er von dem neuen Himmel und neuer Erde? Das geht so ineinander über, da ist keine Grenze. Nun, Jesaja selber wusste das nicht. Er schreibt nur das, was Gott ihm geoffenbart hat. Jesaja hat so weit in die Ferne blicken müssen als Prophet, dass er nicht unterscheiden konnte zwischen dem tausendjährigen Reich und dem ewigen Zustand. Deshalb haben die Bibelausleger so Schwierigkeiten, weil Jesaja selber das nicht klar unterscheidet. Aber im Buch der Offenbarung haben wir eine klare Unterscheidung. Jesaja 65, Vers 25, Wolf und Lamm werden zusammen weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Speise sein. Und man wird nichts Böses tun und kein Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berge, sagt Jahwe. Ja, das bezieht sich entweder auf das tausendjährige Reich oder auf die Ewigkeit, so oder beides. Jesaja konnte das nicht unterscheiden. Und dann in Jesaja 66, Vers 22 bis 24, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, so wird euer Same, eure Nachkommenschaft und euer Name bestehen. Und es wird geschehen von Mond zu Mond, von Monat zu Monat, ja, von Neumond zu Neumond, von Sabbat zu Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, sagt der Herr. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Hier haben wir wieder das Gleiche. Jesaja spricht einerseits in der Sprache der alten Welt und spricht doch von einem neuen Himmel und neuer Erde. Und die Ausleger tun sich sehr schwer. Er sieht beides verschwommen in einem. Der neue der Zustand und die tausendjährige Reich sieht er einfach in weiter Ferne als eine herrliche Zukunft. Kann das noch nicht genau unterscheiden. Die neue Welt tritt mit der Wiederkunft Jesu Christi ein. Zuerst das tausendjährige Reich und dann ein neuer Himmel und neue Erde. Das erfahren wir aus der Offenbarung des Johannes. Wir lesen, oder ich möchte hier vorlesen, müsst nicht mitlesen, Offenbarung 20, Vers 11, und ich sah einen Thron, einen weißen und großen. Das ist Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11. Dort sieht der Seher Johannes etwas von dieser neuen Welt. Er schaut hinein, sieht einen Thron, einen weißen und großen. Nicht einen großen weißen, sondern einen weißen großen. Zuerst war er weiß, rein, und dann war er auch noch groß. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel flohen, und die Städte für sie wurden nicht gefunden, nichts mehr wurde gefunden vor ihm. Alles verschwindet vor ihm, alles vergeht vor ihm. Und dann heißt es in Kapitel 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, wie es von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine große, laute Stimme aus dem Himmel, die sagte, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen zelten. Oder wohnen. Und sie werden seine Völker sein, seine Volksscharen sein. Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei wird es je mehr, Schmerz geben, weil das Erste vergangen ist. Und der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagt zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und zuverlässig. Also eine neue Schöpfung, eine neue Welt, ein neues Universum, eine neue Stadt, ein neues Jerusalem, ein neues Leben in dieser Stadt, ein neues Volk. Und dann beschreibt Johannes, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber er beschreibt dann diese Stadt, diese neue Gemeinschaft mit Gott. Zuerst das Aussehen dieser Stadt, ihr Glanz, ihre Herrlichkeit und ihre Außenansicht, dann die Mauer und so weiter, dann die Größenmaße dieser Stadt und das Baumaterial dieser Stadt und das Heiligtum dieser Stadt, das war Gott selber. Und das Licht dieser Stadt und die Bewohner dieser Stadt. Und dann in Kapitel 22 beschreibt er das Leben dieser Stadt. Das Wasser, die Wasserquelle des Lebens in Kapitel 22. Das Wasser, die Frucht, die Gesundheit, die Führung, die Gottesverehrung, das Licht und die Aufgabe dort in dieser Stadt. Das ist ein wunderschönes Studium, wenn man diese Kapitel studiert. Das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Ich wollte nur ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Auf diese schöne Zeit hin, auf diese Stadt hin. Für uns ist wichtig, Petrus und auch Johannes, beide unterscheiden also zwischen Himmel und Erde, also eine neue Himmel und neue Erde. Es gibt also ein himmlisches Weltall, irgendwie Parallelen zwischen dem Alten und dem Neuen. Und wir sollen nicht griechisch denken, Geschwister. Wir sollen hebräisch denken. Die Griechen, die haben sich die Ewigkeit vorgestellt als Geistlichkeit. Alles ist geistlich und es gibt keine Materie, keine Stofflichkeit, so muss ich sagen. Es gibt keine Stofflichkeit. Alles ist so nebulos, irgendwie so eine Seelenwelt, alles flattert herum und es gibt nichts Festes. So haben sich die Griechen das vorgestellt. Plato war derjenige, der das geprägt hat. Aber das ist nicht biblisch. Biblisch ist das hebräische Denken, das von dem Alten Testament herkommt. Und Gott sagt uns, dass er, wenn er eine neue Welt macht, dann macht er auch eine neue Stofflichkeit. Es gibt einen neuen Stoff. Zum Beispiel, der Leib des Herrn Jesus, war das Stoff? Natürlich. Er hat gesagt, greift mich an, und sie haben ihn angegriffen. Sie haben nicht durch ihn durchgegriffen. Ja? Der war Stoff, der war fest. Und uns, wenn wir einmal sterben, legen wir den Körper in die Erde, weil wir diesen Körper ehren. Er ist stofflich, und Gott wird diese letzten Stoffe dieses Körpers, diese Staubkörnchen, die da in dir zerfällt, die wird er verwenden und wird er verwandeln in einen neuen Körper. Das ist wie in der Natur. Du tust ein Weizenkorn in die Erde, das Weizenkorn ist Stoff. Und was tust du in die Erde? Und dann entsteht eine neue Art von Stoff, eine neue Art von Materie, sagen wir. Ja. Aber es ist Leben, es ist eine Ehre, die daraus hervorwächst. Es ist nicht was Geistliches. Ja. Es ist wirklich was Echtes, Stoffliches, hat Form. Aber es ist um vieles, vieles schöner als das Erste. Ja, die Kornähre ist viel schöner als das Weizenkorn. Und so ist es auch, sagt Paulus, mit unserem Leibe. Unser Leib wird verwandelt werden in einen Herrlichkeitsleib. Er sagt, ein geistlicher Leib, nicht ein geistlicher Geist, ein geistlicher Leib. Das heißt, ein Leib, der durch die Kraft des Heiligen Geistes lebt. Nicht Fleisch und Blut. Wir haben jetzt Fleisch und Blut. Dieser Leib, den wir jetzt haben, der lebt wegen dem Blut. Wegen dem Blutkreislauf in unserem Körper. Der neue Leib, den wir bekommen, der lebt wegen dem Geist, dem Heiligen Geist. Aber es wird ein Leib sein. Deshalb ein geistlicher Leib. Also wir dürfen nicht griechisch denken. Wir werden nicht nur Seelen sein, die herumflattern, sondern wir werden Leiber haben, dort, nach der Auferstehung. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann geschieht die Auferstehung. Dann werden wir auferstehen, dann werden wir einen neuen Körper bekommen. Und dieser neue Körper wird vollkommen sein. Er wird glänzen irgendwie. Er wird so sein wie der Körper des Herrn Jesus. Er wird entsprechend sein. Und wir können dann mit diesem Körper in der neuen Welt uns bewegen. Wir könnten uns auch in der alten Welt bewegen. Der Herr Jesus hat sich mit dem neuen Körper in der alten Welt bewegt, oder? Nach der Auferstehung. Da war er mit dem neuen Körper in der alten Welt. Das heißt, auch wir können mit einem neuen Körper uns in der alten Welt bewegen. Das geht sehr schnell. da kann man in einem Moment in Australien sein, im nächsten Moment wieder in Europa. Das ist praktisch, oder? Brauchen wir keine Flugzeuge mehr. Sehr praktisch. Im tausendjährigen Reich könnte gut sein, dass wir uns so dort bewegen. Wir werden immer bei Jesus sein. Und doch werden wir mit ihm regieren, sagt. Das steht im Johannes Offenbarung 20. Wir werden mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn wir 1000 Jahre auf dieser Erde mit Christus regieren werden, dann ist es Tatsache, dann werden die Gläubigen auf dieser Erde sich schnell bewegen können. Wie der Herr Jesus sich auf der Erde schnell bewegen konnte. Wie das im Einzelnen aussieht, wissen wir nicht. Die Bibel sagt nicht so viel darüber. Aber es ist Tatsache. Wir haben einen neuen Leib, aber dann kommt eine neue Welt auch. Dann wird Gott die Erde ganz erneuern, indem er die alte verbrennt und eine neue daraus macht, aus den Resten. Die Erlösung geht in Schritten vorwärts, in Stufen voran. Das ist genauso wie bei der Schöpfung. Als Gott die Erde erschaffen hat, hat er 6 Tage sich genommen. Ich habe mir oft gedacht, wieso hat er gerade 6 Tage genommen? Er wollte uns was zeigen. Die Schöpfung geht in Stufen. Ja? Zuerst schuf er die Erde, ja? Und die Ausdehnung, das heißt das Universum. Zuerst schuf er einfach einen Planeten, den hat er hingestellt in das Weltall. Und das Weltall hat er auch erschaffen, rundherum. Er schuf nicht den Mond zuerst und auch nicht die Sterne zuerst. Wissenschaftler meinen, sie sind sehr, klar, sehr, sehr gescheit, aber die Wissenschaftler können doch nicht feststellen, wie Gott die Erde erschaffen hat. Das entzieht sich doch jeglicher Wissenschaft. Das heißt, da sind wir angewiesen auf die Bibel, die uns Auskunft gibt, wie die Erde entstanden ist. Und Gott sagt, die Erde hat zuerst die Erde hingestellt in den luftleeren Raum und er hat den luftleeren Raum dazu geschaffen. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Den luftleeren Raum, das ist die Himmel und die Erde. Und dann hat Gott in Stufen, ist Gott in Stufen vorgegangen und die Erde war zuerst noch leer. Da war nichts da. Leer war das einfach. Es heißt wüst und leer, das heißt eigentlich inhaltslos, nicht durcheinander. Gott hat keinen Durcheinander geschaffen, inhaltslos. Und Form, ohne besondere Form, heißt das im Hebräischen. Dann hat er in Stufen vorgegangen und hat geschaffen, zuerst das Licht, es werde Licht, nicht die Lichtkörper, das Licht hat er geschaffen. Und dann hat er erschaffen die Ausdehnung, ja, die Erde war ja mit Wasser umgeben, der Geist Gottes schwebte über der Tiefe, heißt es, und er hat dann diese Wasser gehoben, und die Wasser unten, er hat Wasser oben und Wasser unten auseinandergezogen, dazwischen war dann die Atmosphäre, wir nennen sie Lufthimmel, und dann hat er die Wasser auf der Erde geteilt, er hat immer geteilt, ja. Er hat die Wasser, zuerst hat er die Wasser nach oben, zwischen oben und unten geteilt. Wir haben also dann oben Wasser, oberhalb der Atmosphäre und unten war ein Wasser. Und dann hat er die Wasser unten nochmal geteilt, sodass das auf der einen Seite entstand das Meer und auf der anderen Seite das Land. Es gab 2 Teile offensichtlich auf der ursprünglichen Erde. 2 Seiten, ein Landteil und ein Wasserteil, oder? Das Meer. Und nachher hat er, als das fertig war, ja, da waren 3 Tage vergangen, am 3. Tag hat er auch aus dem Land noch das Grüne gemacht. Also der hat das ganze Land hat er mit einem grünen Teppich überzogen. Dann war alles grün. Und nachdem Gott also die Szenen gemacht hat, dann hat er gefüllt. 3 Tage hat er geordnet und 3 Tage hat er gefüllt. Gott ist ein Plangott. Gott ist sehr geplant. Also zuerst das Universum als Szene, dann den Lufthimmel als Szene, wo die Vögel fliegen und so weiter. Also zuerst das Universum, wo dann später die Sterne hinkommen. Dann den Lufthimmel, wo dann später die Vögel und so weiter hinkommen. Und dann Erde und Meer, wo dann später die Fische einerseits im Meer und die Menschen aufs Land kommen. Zuerst also 3 Tage lang geordnet und 3 Tage hat er gefüllt. Am 4. Tag Und Gott geht genau nach dem gleichen Plan vor. So wie er am ersten Tag den Kosmos gemacht hat, hat er am vierten Tag den Kosmos gefüllt. Womit? Mit Sterne, mit Planeten, mit Mond. Und dann am fünften Tag hat er den Lufthimmel gefüllt mit Vögeln. Und dann hat er das Wasser gefüllt, auch noch am fünften, mit Wassertieren. Und dann hat er was noch übrig bleibt, ist das Land. Und das hat er am sechsten Tag gefüllt. Am sechsten Tag hat er das Land gefüllt mit Tieren, Landtieren. Und zum Schluss hat er gesagt, so, und jetzt mache ich ein Bild von mir selber. Und das setze ich aufs Land. Und er nannte es Adam. Ein Bild von sich selbst hat er gemacht. Schön, oder? Das war die Krone der Schöpfung. Ein Bild von sich selber. Und da hat er sich hingekniet, wahrscheinlich. Denn er hat am Boden war er und hat Lehm genommen und geformt. Und dann hat er so diesen Menschen gemacht und dann hat er den hineingeblasen in die Nase des Menschen. Der hat sich ganz bemüht. Bei den Tieren hat er das nicht gemacht. Da hat einfach Tiere, es werden die Tiere, fertig. Ja? Aber beim Menschen hat er sich bemüht, das war ein besonderes Werk. Und dann hat er, als der Mensch lebte, dann hat er mit dem Menschen gesprochen. Und dann hat er gesagt, du bist mein Stellvertreter. Du bist mein Stellvertreter, du bist der König der Erde, der Vizekönig. Ich bin der König, du bist der Vizekönig. Und die ganze Welt, die ganze andere Schöpfung sollte sehen, ein Bild von Gott. Herrlich. Das war Adam und Eva, dann als Gehilfin dazu, auch am sechsten Tag. Und das sind wir, Menschen. Und jetzt, nachdem der Mensch so gesündigt hat, hat der Herr noch einmal ein Bild gemacht. Er ist selber gekommen. Jesus Christus, das Bild Gottes. Er selber ist Mensch geworden und hat das Bild Gottes dargestellt. Und dann ist er ans Kreuz gegangen, für uns gestorben, damit wir den Heiligen Geist empfangen können. Der Herr Jesus hat alles gemacht, damit wir erlöst werden können. Dann ist er in den Himmel aufgefahren und dann hat er vom Himmel her den Heiligen Geist geschickt in alle die ihn aufgenommen haben, die ihn aufnehmen, bis heute. Und so wird jetzt durch den Heiligen Geist das Bild Gottes in uns hergestellt. Aber Gott geht in Stufen vor. Er beginnt innerlich und dann erneuert er unseren Charakter. Zuerst macht er uns neu, er gibt uns das Leben Jesu Christi in unser Herz. Dann macht er unseren Charakter neu, im Ganzen, im Lauf dieses Lebens. Da verändert er uns, dass wir im Bild Jesu Christi gestaltet werden. Und dann macht er unseren Körper neu, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und dann, nach den 1000 Jahren, macht er unsere Umwelt neu. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er geht in Stufen vor. Das war ein bisschen ein Exkurs, ein Ausflug. Aber es ist, glaube ich, schön, wenn wir daran denken. Es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst werden, woran Petrus hier denkt, wenn er spricht vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Das Neue wird also eine wunderschöne Sache sein, das Buch der Offenbarung, Kapitel 21 und 22 sprechen von dieser neuen Welt. Und dort heißt dieses neue Welt, heißt einfach das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem ist natürlich ein Bild, denn er sagt, das neue Jerusalem, eine Stadt, es wird eine Stadt beschrieben, und dann sagt er gleichzeitig, die Stadt ist die Braut. Die Stadt ist die Braut. Genauso wie die Hure in Offenbarung eine Stadt ist und zugleich eine Hure, so ist hier das neue Jerusalem eine Stadt und eine Braut gleichzeitig. Und die wird dann beschrieben, ich werde dir die Braut zeigen, und dann beschreibt er die Stadt. Aber darüber können wir heute jetzt nicht im Einzelnen sprechen. Wichtig ist, dort ist kein Tod, keine Trauerklage, kein Wehgeschrei, keine Trennung mehr, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Einbrüche, keine Krankheiten, keine Kriminalität, Alles wird Gerechtigkeit sein. Kein alter Himmel, wo die Revolution des Satans stattgefunden hat. Keine alte Erde, wo die Revolution des Menschen stattgefunden hat. Kein Meer, das so beängstigend und schrecklich ist, wo das Tier herausgekommen ist, das schreckliche Tier von Offenbarung 13. Aber hier wird eine neue Himmel und eine neue Erde sein, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das Wesen Gottes wird dort zu Hause sein. Und jetzt sagt Petrus, wir kommen wieder zurück, Kapitel 3, Vers 14. Jetzt sagt Petrus, und das ist der zweite große Abschnitt, wir sollen im Blick auf die Erwartung der neuen Schöpfung einen heiligen Fleiß zutage legen. Darum, Geliebte, das ist eine schöne Anrede. Kinder, die wissen, dass sie geliebt sind, die reagieren anders als Kinder, die nicht wissen, ob sie geliebt sind. Und hier macht er sie darauf aufmerksam. Ihr seid solche, die geliebt sind. Ja, wenn man zu warten hat auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, dann ist es wichtig, wenn man warten muss, dann ist es wichtig, dass man weiß, der, auf den man wartet, der liebt einen, oder? Der Papa ist weg oder er muss weg. Was sagt er zum Kind? Ich hab dich lieb und ich komme wieder. Okay, ich hab dich lieb. Okay, Papa, du hast mich lieb. Und die Frau weiß es auch, er hat mich lieb. Und vielleicht ruft er sie dann an. Ich hab dich lieb, ich komme wieder. Ich liebe dich, ich denke an dich. Darum, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch. Befleißigt euch. Es geht hier um ein fleißiges Warten. Als Wartende sind sie fleißig. Das Warten ist nicht passiv. Man kann ja so warten und so warten, oder? Man kann warten, indem man sich einfach hinlegt und wartet. Oder man kann warten, indem man zwischen was anderes tut. Und hier sagt er, ihr sollt was tun. Das ist wie im Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott hin bekehrt habt, um einem lebenden und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, der euch befreien wird vor dem zukünftigen Zorn. Wir warten, während wir dienen. Und wir dienen, während wir warten. Also es ist ein fleißiges Warten. Aber es geht nicht nur um ein fleißiges Warten. Befleißigt euch, fleckenlos und ungetadelt oder untadelig von ihm gefunden zu werden in Frieden. Eines Tages möchte er uns ja wieder finden, oder? Wieder vorfinden. Wie wird er uns vorfinden? Er sagt hier, wir sollen fleckenlos vorgefunden werden und untadelig. Das ist der Wunsch. Petrus sagt, schaut dazu, dass ihr nicht mit Schmutz dasteht, wenn er kommt, sondern dass gerade sein schöner Charakter zur Schau gestellt wird. In Frieden. Also Friede, das war ihm ja schon von Anfang an ein Anliegen, dem Petrus. Könnt ihr euch erinnern? Ganz am Anfang des Briefes, was haben wir da gelesen? Gnade und Friede werde euch mehr und mehr vermehrt. Mehr und mehr Friede. Und er will auch, dass in unserem Leben der Friede da ist. Wir brauchen Friede, denn wir leben in einer unruhigen Zeit und wir leben in einer Zeit, wo uns vieles beunruhigen könnte, wo uns vieles Sorgen machen könnte und vielleicht machen wir uns auch selber Sorgen über uns selber. Und er sagt, wir sollen in Frieden vorgefunden werden. Wenn wir zu Gott kommen, dann dürfen wir ihm all unsere Sorgen darlegen. Und was geschieht, wenn wir ihm unsere Sorgen bringen? Dann wird der Friede Gottes uns erfüllen, oder? Alle eure Gebete oder alle eure Anliegen lasstet mit Gebet und Flehen vor ihm kund werden und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren oder gefangen nehmen, heißt es im Griechischen. Er wird eure Gedanken nehmen und bei sich gefangen nehmen. Das ist das herrlichste Gefängnis, das es gibt, oder? Mit Gott im Gefängnis zu sitzen, ist das Schönste, was man sich vorstellen kann, oder? Und wenn er unsere Gedanken nimmt und sagt, so, jetzt nimm mal deine Gedanken und jetzt komm ganz eng zu mir mit deinen Gedanken. Jetzt binden wir sie fest. Denn die Sorgen, das kennen wir, oder? Da flattern die Gedanken, oh, überall hin und dann macht man sich große Sorgen. Und der Gott sagt, nein, nein, komm jetzt. Jetzt binden wir sie ganz eng an mich heran. Er wird eure Gedanken in Christus Jesus gefangen nehmen. In Jesus fesseln wir unsere Gedanken und binden sie fest. Und der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Gedanken also gefangen nehmen. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Friede Gottes wird uns ruhig machen und ganz eng an sich binden. Und der Gott des Friedens wird mit uns sein. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, soll es so sein, dass wir Menschen als solche Menschen vorgefunden werden, die in Frieden sind. Nicht nur mit dem Nachbarn in Frieden, das auch. Aber und mit den Kindern und mit den Verwandten und mit den anderen Geschwistern in Frieden. Das ist alles wichtig. Aber das Wichtigste ist der Friede Gottes. Und es ist dieser Friede Gottes im Hebräischen Shalom. Shalom heißt Wohlergehen. In jeder Hinsicht Friede, Heil. Das in, als solche möchte er uns vorfinden. Und deshalb wollen wir also nicht in Sünde, nicht mehr, wollen wir es mit der Sünde ernst nehmen, nicht mit der Sünde es locker nehmen. Radikal brechen mit Sünde. Radikal. Nicht, ja, eine Zeit lang warte ich noch. Radikal. Jetzt wird gebrochen mit der Sünde. Schluss. Weiter. Der dritte große Abschnitt hier, Verse 15 und 16, im Blick auf die Geduld des Herrn sollen wir richtig denken, sollen wir ein rechtes Denken haben, Verse 15 und 16. Und die Geduld unseres Herrn erachtet als Rettung. Das Wort für erachtet ist ein Denkwort. Das heißt, wir sollen daran denken, dass die Geduld des Herrn, das Warten des Herrn, ist gedacht zur Rettung. Was heißt das? Nun, die geschenkte Zeit, die wir noch haben, bevor der Herr kommt, ist eine Zeit einerseits des Wartens, aber es ist gleichzeitig auch eine Zeit, in der der Herr noch geduldig ist, die uns geschenkt ist, um noch zu wirken. Ich kann selber Sachen noch in Ordnung bringen in meinem Leben und ich kann schauen, dass auch andere Menschen zum Herrn kommen und ihre Sachen in ihrem Leben in Ordnung bringen. Also, uns ist jetzt noch Zeit geschenkt, um zu wirken. Und den übrigen Menschen ist jetzt noch Zeit geschenkt, um Buße zu tun. Und die Geduld unseres Herrn erachtet als Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch schrieb, unser geliebter Bruder Paulus. Keine Konkurrenz zwischen Petrus und Paulus, oder? Keine Konkurrenz. Obwohl, man könnte sagen, ja, der Paulus könnte sagen, das ist mein Gebiet, lieber Petrus. Ich war in Galatien zuerst, das sind meine Gemeinden. Petrus schreibt an die Gemeinden in Galatien, in Pontus, Taurus, wie die alle heißen dort, diese Gebiete. Aber das war dort, wo Paulus unterwegs war. Es gibt kein Monopol im Reich Gottes. Das sind Diener, die füreinander und alle miteinander dem Herrn dienen und für den Herrn da sind. Und sie schätzen einander, sie achten einander. Unser geliebter Bruder Paulus, schreibt Petrus. Hochachtung, Liebe. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch schrieb. Weisheit hat er von Gott bekommen, der Paulus. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht. Paulus hat auch schon vieles über diese Dinge gesprochen, über das kommende Königreich, über das, über die Zukunft des Herrn Jesus, viel gesprochen darüber und wie wir leben sollen bis zur Zukunft des Herrn Jesus, bis zur Ankunft des Herrn Jesus. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen über diese Dinge spricht. Die Briefe des Paulus waren als Sammlungen damals schon offensichtlich in den Gemeinden gebräuchlich. Wir haben ja etwa das Jahr 60 oder 66, als dieser Brief entstand. Zu der Zeit waren die Paulusbriefe schon sämtliche geschrieben. Vielleicht der letzte gerade, der zweite Timotheus, war der letzte Brief. Vielleicht war der gerade frisch noch. Und jedenfalls Paulus hat, also die Paulusbriefe waren schon bekannt in den Gemeinden. Und Paulus hat auch über diese Dinge geschrieben, unter welchen Dingen einiges schwer verständlich ist. Ja, Paulus hat von den Dingen, die er hier geschrieben sind, war einiges schwer verständlich. Nicht die Texte sind schwer verständlich gewesen. Der Inhalt der Texte war schwer verständlich. Das, worüber er geschrieben hat. Was solche, die ungelehrt und ungefestigt sind, verdrehen, wie sie es auch mit den anderen Schriften tun, zu ihrem eigenen Verderben. Also hier, die Irrlehrer verdrehen nicht die Texte, meistens nicht die Texte, sondern die Inhalte. Also den Text lassen sie meistens stehen, aber den Inhalt, sie verdrehen das Gesagte. Oder? Sie verdrehen das, was er gesagt hat, so wie es ihnen passt, in ihre eigene Theologie. Die verdrehen die Wahrheit. Was für Leute sind diese Irrlehrer? Sie sind Ungelehrte und Ungefestigte. Das heißt, sie lassen sich nicht belehren und sie selber sind nicht fest. Man kann nicht erwarten, dass Menschen, die noch nicht fest sind, dass die lehren. Man kann nicht erwarten, dass Christen, die ihre Bibel nicht studieren, dass die irgendwas lehren, was der Gemeinde hilft. Wenn du ein Christ sein willst, der anderen Christen helfen will, dann musst du ein Christ sein, der seine Bibel studiert. Und wenn du das nicht tust, dann ist höchste Zeit, heute anzufangen. Heute, jetzt, die Schrift zu studieren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Und das Wort aus dem Munde Gottes ist nicht die Predigt. Das Wort aus dem Munde Gottes ist die Schrift. Das ist 1:1 Wort Gottes. Andere zurüsten und sich zurüsten lassen, das ist nötig, und dann kann man ein Lehrer werden. Aber diese Irrlehrer lassen sich nicht belehren und lesen selber nicht wirklich gründlich die Schrift. Sie sind daher ungefestigt, anfällig für falsche Lehre und für Verführung, und dann werden sie selber zu Verführern und verführen andere. Ja, das zeigt hier, wie wichtig die Lehre ist in der Gemeinde. Nicht nur die Lehre allein ist wichtig, natürlich ist auch das Aufrufen wichtig und das Miteinander und das Tun, alles ist wichtig, aber die Lehre ist auch wichtig. Die Schrift darf nicht verdreht werden, wie diese Irrlehrer das tun. Sie tun das zu ihrem eigenen Verderben. Ja, man kann die Schrift verdrehen und man kann, ohne dass man es merkt, sich selbst ins Verderben stoßen dadurch. Diese Irrlehrer haben das getan. Weiter. Das nächste, der vierte größere Abschnitt hier, das ist Vers 17 in diesem Abschnitt, in diesem Teil. Vers 17. Im Blick auf die Verführer gilt es, wachsam zu sein. Ihr also, Geliebte, da ihr im Voraus Kenntnis besitzt, hütet euch stets. Hier haben wir wieder die Anrede, Geliebte. Merkt ihr das? Dort, wo es ihm ganz wichtig wird, da nennt er die Christen Geliebte. Wo er sie anspricht als solche, die jetzt gefordert sind, da nennt er sie Geliebte. Vom Apostel geliebt und von Gott geliebt. Ja, Menschen, die in Anfechtung stehen, für die ist es wichtig, dass sie wissen, dass sie geliebt sind. Und diese Christen sind in Anfechtung. Ihr also, Geliebte, da ihr im Voraus Kenntnis besitzt. Schau, sagt er. Warum habe ich euch diesen Brief geschrieben? Ich habe euch diesen Brief geschrieben, damit ihr jetzt vorher wisst, bevor diese Macht von Irrlehre auf euch zukommt. Das war ein Grund die Christen für den Brief. Er wollte die Christen vorbereiten. Vorbereiten auf diese Flut von Irrlehrern und falschen Lehrern, die die Gemeinde Jesu zerstören wollen. Da ihr im Voraus Kenntnis besitzt, durch den Brief, und auch durch die Briefe der anderen Apostel. Da habt ihr jetzt eine Hilfe. Und jetzt könnt ihr auf der Hut sein. Aber wir können nur auf der Hut sein, weil wir diese Briefe haben. Weil wir den Petrusbrief haben. Deshalb können wir auf der Hut sein. Aber wir können nur auf der Hut sein, wenn wir den Petrusbrief lesen. Wenn wir den Petrusbrief nicht lesen, wie sollen wir denn auf der Hut sein? Jetzt sind wir wachgerufen, sagt er. Jetzt seid ihr wach. Und wenn ihr wach seid jetzt, dann könnt ihr auf der Hut sein. Im Voraus informiert, was kommt. Was sollen sie tun? Behütet euch oder hütet euch stets. Im Griechischen steht hier eine Befehlsform. Und die griechische Sprache hat das so, dass man, es gibt eine Befehlsform in der Gegenwartsform und die bedeutet andauernde Handlung. Das heißt, hütet euch stets, hütet euch ständig, hütet euch jeden Tag, das ist gemeint. Nicht nur einmal. Immer sollt ihr euch hüten, denn der Feind, der schläft nicht. Der wartet drauf, solche zu verschlingen, die nicht aufpassen. 1. Petrus 5, Vers 8. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlingen kann. Der Löwe brüllt, oder? Oder eigentlich die Löwin, oder? Nein, der Löwe. Der Löwe brüllt. Und die Löwin, die kommt von der anderen Seite, oder? Und die packt dann zu. Aufschrecken auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird man gepackt. Achtung, sagt er. Ach, hütet euch. Zu welchem Zweck soll man sich hüten? Was sagt der Text? Weiter. Damit ihr nicht als solche, die durch den Irrtum der Gesetzlosen zusammen mit ihnen weggeführt wurden, aus der eigenen Festigkeit fallet. Also damit man nicht weggeführt wird, deshalb soll man sich hüten. Also man könnte, würde man sich nicht hüten, könnte man weggeführt werden. Durch die Irrlehre kann man mitgenommen werden. Ich bin sehr traurig, ich kenne Geschwister, die wurden von so einem Irrlehrer weggeführt. Einfach weggeführt. Eine Schwester, von der weiß ich, die hat den Ivo Sasek gehört und dann wurde sie eine Anhängerin von Ivo Sasek, ist, ich weiß nicht wie viel, 400 Kilometer gefahren oder 300 Kilometer gefahren mit dem Auto zur Versammlung, damit sie beim Ivo Sasek in seiner Versammlung sein kann. Und der hat die Menschen an sich gebunden und hat ihnen auch eine falsche Lehre beigebracht. Weggeführt. Damit ihr nicht als solche, die durch den Irrtum der Gesetzlosen weggeführt werden. Das sind Gesetzlose. Und wenn du ihnen sagst, du bist ein Gesetzloser, werden sie sagen, nein, 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 wir sind ganz normale, gute Christen. Das werden sie nicht zulassen, wenn du sagst, du bist ein Gesetzloser. Aber sie sind tatsächlich Gesetzlose, man muss es ihnen sagen. Das, was du hier sagst, ist nicht das, was die Schrift sagt. Du gehst über die Schrift hinaus oder du setzt dich über die Schrift hinweg. Genau, was ein Gesetzloser tut. Damit ihr nicht aus der Festigkeit fallet. Ja? Fest werden, das war ja das Anliegen des Petrus in diesem Brief. Und wir denken dran, Petrus war ja auch einmal nicht fest gewesen, oder? Sein Glaube war nicht weg, als er den Herrn Jesus verleugnet hat. Der Glaube war nicht weg, aber die Festigkeit war weg. Deshalb ist es eine Gefahr. Auch heute kann es sein, dass unsere Festigkeit wegkommt. Und es soll nicht jemand glauben, der heute fest ist, dass er morgen auch immer fest bleiben wird. Wer heute fest ist, ist wunderbar. Aber man kann auch aus einer Festigkeit, die man schon hat, wieder herauskommen. Ich rede jetzt aus eigener Erfahrung. Ich selber war so. Ich war fest. Und dann habe ich mich mit manchen Fragen befasst und habe ich Bücher gelesen und so weiter und habe mir von Brüdern nichts mehr sagen lassen, aus irgendeinem Grund. Und bin ich weg in einer Lehrfrage, in einer Nebenfrage, aber es war dann doch eine wichtige Frage, bin ich weg und dann begann ich zu wanken. Und dann hatte ich keinen Boden mehr unter meinen Füßen. Ich habe schon versucht, die Bibel noch zu lesen, aber ich habe mir nichts sagen lassen von geliebten Geschwistern, die ich von früher kannte, lange, lange Zeit kannte. Und dann brauchte es 3 Jahre, Geschwister. 3 Jahre brauchte es, bis ich wieder zurechtkam. Ganz zurechtkam. Der Herr war sehr gnädig. Er hat wieder andere gebraucht, andere Geschwister, die mich wieder auf die Schrift aufmerksam gemacht haben und sagen, ja, ja, du hast schon recht in manchen Punkten, aber das hast du übersehen in deinem Bibelstudium. Und jetzt schau mal nach. Und ich war so dankbar, dass ein Bruder, dass es Brüder gab, die mir gesagt haben, lies mal genau, was da steht. Lies noch einmal. Sei ganz genau mit der Bibel. Der Zweck des Lehrens in der Gemeinde ist, dass wir hineingeführt werden in die Wahrheit, damit wir fest werden und dass wir auch andere festmachen. Und jetzt kommt der Briefschluss. Zum Schluss hier noch einmal ein Aufruf. wachset aber in Gnade und Kenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus. Wir denken an den Anfang des Briefes. Gnade werde euch vermehrt. Gnade werde mehr und mehr bei euch. Und jetzt sagt er, wachset in der Gnade. Was heißt das? Ich habe gesagt, die Gnade ist, wenn Gott etwas uns schenkt. Es gibt die vergebende Gnade und es gibt die befähigende, helfende Gnade Gottes. Und es gibt eine vollendende Gnade Gottes. Die vergebende Gnade, gerecht gemacht aus Gnaden, haben wir Frieden mit Gott und so weiter. Römer 5, Vers 1. Die befähigende Gnade, 1. Korinther 12, oder? Dort heißt es, dass er uns begabt hat mit Gnadengaben. Die befähigende Gnade, 2. Korinther 12, Vers 9 auch. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann haben wir die vollendende Gnade, 1. Petrus 1, Vers 13. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Gott beschenkt uns und Gott vollendet uns. Gott gibt uns Kraft. Wenn durch mein Leben irgendetwas für die Ewigkeit Wertvolles geschieht, dann hat es der Herr Jesus getan. Das ist Gnade. Wenn irgendetwas in unserem Leben geschieht, was bleiben wird, dann hat es der Herr Jesus getan. Wenn keine Frucht geschieht, dann deshalb, weil ich nicht an dem Herrn Jesus geblieben bin, in der Verbindung geblieben bin, habe ich fleischlich gehandelt. Und dann entstehen Sachen, die verbrennen, oder? Strohfeuer. Stroh, das verbrannt wird. Nun, wir sollen also zunehmen in den Dingen, die Gott uns gibt, dass Gott uns verwenden kann. Wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Das heißt, jeder von uns ist ein Verwalter der Gnade Gottes. Sagt auch Petrus, 1. Petrus 4, Vers 9 und 10. Wir sind Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Gott möchte in der Gemeinde Gnade geben. Gott möchte den Geschwistern Gnade geben. Aber ich sage, nein, ich möchte jetzt nicht dienen. Oder ich bleibe fern. Wenn ich fern bleibe und mein Dienst fehlt, dann fehlt etwas an Gnade. Dann sind die Christen ein bisschen ärmer. Wenn ich da bin und ich komme aus der Gegenwart Gottes und ich diene, und wenn das Dienen nur in einem Lächeln besteht oder in einem Grüßen oder in einem lieben Wort, dass man draußen beim Rausgehen oder irgendwo miteinander spricht. Das ist schon der Dienst. Und das bringt dem anderen Ermutigung und Gnade. Das heißt, Gott beschenkt ihn. Und die Gnade soll wachsen. Wachset in der Gnade und in der Kenntnis Jesu Christi. Dass wir Jesus Christus kennenlernen. Das heißt, in der Beziehung zu ihm als Herrn und Retter. Ja, Gott will, dass auch andere Menschen Jesus Christus kennenlernen. Wir leben in einer Welt von 7 Milliarden Raupen, oder? Die sollten alle mal Schmetterlinge werden. Potenziell sind 7 Milliarden Herrlichkeitswesen auf dieser Welt. Potenziell, das heißt, sie könnten so werden. Wenn sie das Evangelium kennenlernen, wenn sie den Herrn Jesus kennenlernen. In jeder Raupe steckt ein Schmetterling. Darum geht hin. Geht hin und verkündigt die gute Botschaft jeder Schöpfung, jedem Menschen dieser Schöpfung. Petrus schließt mit einem Lobpreis als Antwort auf die kostbare Glaubensgrundlage. Ihm gebührt die Herrlichkeit jetzt und bis in den Tag der Ewigkeit. Ihm, nicht uns, nur ihm gebührt die Ehre und die Herrlichkeit. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Uns gebührt, was haben wir verdient? Was hast du verdient? Was hast du verdient? Weißt du? Ich frage jemanden, was hast du verdient? Klar, die Hölle. Stimmt's? Die Hölle. Die Hölle habe ich verdient. Alles ist Gnade. Und verdient bekommt man nur die Hölle. Die haben wir verdient. Und der Herr Jesus hat sie uns auf sich genommen. Für uns. Ihm gebührt die Herrlichkeit, weil er das getan hat. Er soll herrlich erstrahlen. In unseren Augen und in den Augen des Nächsten. Und wann? Wann gebührt ihm die Herrlichkeit? Jetzt, also heute, und bis in den Tag der Ewigkeit. Heute und in alle Ewigkeit. Dieser lange Tag, der Tag des Herrn, der Tag Gottes, der Tag, der kein Ende hat. Der Tag ohne Nacht. Es wird ein Tag, weder Tag noch Nacht. Es wird, am Abend wird es hell sein und in alle Ewigkeit bleibt es hell. Ihm gebührt die Herrlichkeit, jetzt und bis in den Tag der Ewigkeit. Und meine Bibel beendet, mein Brief endet mit Amen. Bei mir heißt es im Text Amen zum Schluss. Amen. Das heißt Bekräftigung, so soll es sein. So soll es sein. Damit schließen wir heute. Und dem Herrn Jesus sei Ehre und Dank. Und wir wollen jetzt auch antworten mit Gebet. Ich möchte aufrufen zum Gebet, dass wir aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben. Und ich schließe dann. Stehen wir auf.